Ja, hallo zusammen. Ich bin Nick. Wir stellen uns gleich aber auch alle noch einmal kurz persönlich vor. Und wir drei möchten heute etwas über ein Projekt, das aus dem Kreis der TechEds-Gemeinschaft kommt, nämlich die Charta der Verstehbarkeit, erzählen. Was es damit auf sich hat, werdet ihr heute erfahren. Und es geht darum, vor allem andere Organisationen, vor allem Hackspaces, Makespaces, Menschen, die mit dem im Umfeld von Jugendorganisationen oder Schulen zu tun haben, dazu zu motivieren, Werte über den Umgang mit digitalen Dingen oder vielleicht auch ein bisschen Werte über den Umgang mit unserer Welt insgesamt von der TechEds-Gemeinschaft so ein bisschen mit in die Welt zu tragen. Dazu möchten wir euch heute motivieren. Wir haben uns das so aufgeteilt, dass ich das Thema insgesamt weitestgehend präsentiere, um was es geht. Und als Verstärkung diesmal habe ich mir Mats und Keno mitgebracht, um vor allem ein bisschen dazu zu erzählen, wie wir die Dinge, die ich theoretisch euch erzähle, bei TechEds eigentlich so machen. Denn das sind diese sogenannten TechEds, ne? Die können das hoffentlich am besten erzählen. Erstmal kurz für die noch nichts davon gehört haben, was TechEds eigentlich ist. Bei TechEds geht es um eben das, eine verstehbare digitale Welt oder darum, wie digitale Dinge verstehbar werden. Und die Kernideen, die dahinter stecken, ist, dass man Technik erstmal nicht nur so nimmt, wie sie ist, sondern hinterfragt. Das sollte für diejenigen von euch, die wissen, wofür Froscon steht. Ha? Doch, ja. Free and Open Source Software, da sollte das mit dem Hinterfragen und mal reingucken, nichts furchtbar Neues sein. Und dann natürlich auch darum, dass man aktiv gestaltend tätig werden kann, wenn man das denn möchte. All das vor allem mit dem Ziel, dass man eben besser selber Entscheidungen auch treffen kann. Ja, also für uns ist das ein wichtiger Grundsatz. Wenn ich über irgendetwas entscheiden möchte, was ich an Technik benutze, was mit meinen Daten passiert, da kann ich mir viel erzählen lassen und mir viele Tipps geben lassen, was eine gute Idee ist, was keine gute Idee ist, wo ich meine Sachen poste, wo ich meine Sachen nicht poste. Das ist alles sicherlich wertvoll, in Dinge reingeschaut zu haben und zu verstehen, was da eigentlich hintersteckt und wie sie funktionieren. Das führt aber dazu, dass ich selber viel bewusster entscheiden kann. Das ist das, worum es bei TechEds insgesamt so geht. Also im Prinzip drei Stufen. Erstmal hinterfragen und verstehen, was steckt eigentlich drin. Dann frei entscheiden können, also wirklich freie Entscheidungen treffen können, Entscheidungen, die wirklich fundiert sind und auf Verstehen und Wissen basieren. Und wenn man das möchte, entsprechend die Welt, die man gerade erstmal mehr oder weniger passiv drauf geschaut hat, dann auch aktiv mitgestalten zu können. Ja, und wir drei aus dieser TechEds-Gemeinschaft sind...
Ja. Hallo, ich bin Keno, ich bin 10 Jahre alt. Ich bin im Moment Workshop-Leiter für Dorenty und Python. Ja, für mich ist, als Stichpunkt habe ich hier aufgeschrieben, informationelle Selbstbestimmung finde ich wichtig und von Bedeutung, weil es darum geht, dass ich über meine Daten bestimmen kann. Das ist für mich wichtig. Ich finde, Interessen und Fähigkeiten sollten von jeder Person wertgeschätzt werden, weil das ist wertvoll, so kann jeder auch Workshops frei halten und so. Mhm.
Ja, ich bin Mats, ich bin 16 Jahre alt und ich bin organisatorischer Leiter bei TechEds. Ich habe als ersten Stichpunkt aufgeschrieben, dass ich es wichtig finde, dass es für alle möglich ist, an Aktivitäten teilzunehmen, unabhängig davon, wo sie herkommen, sodass man sich mit jedem austauschen kann. Das finde ich persönlich vor allem wichtig, weil ich gerne neue Leute kennenlerne und vielleicht auch einfach mal mit Leuten von ganz woanders, außerhalb von Bonn oder so, mich gerne austauschen würde oder auch einfach neue Dinge kennenlernen würde. Und der zweite Punkt ist, dass ich dass ich schön finde, wenn Technik auch erklärt wird oder verstehbar ist. Und das bezieht sich zum Beispiel darauf, dass man Technik einfach auseinandernehmen kann, dass mir das sehr viel Spaß macht und ich generell einfach Interesse daran habe, in Dinge reinzugucken. Ja.
Okay. Ja, ich bin Nick, ein bisschen älter als der Durchschnitt oder Median, irgendwer hat mir das neulich nochmal verstehbar gemacht, was da der Unterschied war, hier auf der Bühne. Genau, und ich denke, dass niemand für andere zu entscheiden hat, was man fragen möchte, was man lernen möchte, wo man mal neugierig sein möchte. Gut, außer es geht um ganz private Dinge, ne? Aber so unsere Welt zu verstehen, da sollte jeder die Möglichkeit bekommen, selber zu entscheiden, was er sich angucken möchte und wo er kritisch und hinterfragend tätig werden möchte. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was soll Verstehbarkeit jetzt überhaupt sein? Und da würde ich einfach mal so ins Publikum fragen, was verbindet ihr denn mit dem Begriff verstehbar? Das ist, glaube ich, ein Wort, was nicht so richtig häufig im aktiven Sprachgebrauch benutzt wird, ne? Da gibt es vielleicht so ähnlich klingende Worte, aber was fällt euch ein? Wann ist etwas verstehbar? Was könnte damit gemeint sein? Fangen wir hinter der Kamera an. Ach so, war das keine Meldung?
Da hinten meldet sich.
Sorry, alles klar. Dann machen wir hinten weiter.
Es wird etwas kommuniziert und es kommt so an, dass es in Essenz verstanden wird.
Aha,
Vielleicht, wenn du zum Beispiel mir was sagst und ich wiederhole das und du sagst dann, ja genau so, also ich wiederhole nicht genau, was du gesagt hast, sondern ich wiederhole, was ich verstanden habe und dann würdest du sagen, ja oder nein, dann könnte man vielleicht sehen, ob das verstanden wurde oder nicht.
Also ich habe dich jetzt so verstanden, dass du vorschlägst, dass man Dinge nochmal reflektiert und auch nochmal fragt, ob man sie richtig verstanden hat.
Habe ich das
richtig verstanden?
Das hast du gut verstanden.
Hervorragend, danke.
Ich hätte jetzt gesagt, auch Verstehbarkeit, Lernbarkeit, überhaupt reingucken zu können, sich Dinge anschauen zu können, überhaupt zu verstehen, also ja, überhaupt Transparenz reingucken können, was passiert denn da eigentlich, sich was angucken zu können.
Für zwei Meldungen haben wir noch Zeit.
Ja, für mich hat Verstehbarkeit zu tun mit Ausprobieren und selbst auch erfahren, damit man etwas versteht.
Okay.
Ja, Dinge ausprobieren und schauen, wie reagiert
ausprobieren, das Ding. Ausprobieren, ja. Experimentieren, experimentelles Lernen, ja, explorativ vielleicht.
Für mich ist bei Verstehbarkeit noch wichtig die Verfügbarkeit der Informationen, dass ich überhaupt hineinschauen kann und die Informationen, das Wissen habe, mit der ich dann nachher die Verstehbarkeit herstellen kann.
Okay. Ja, tatsächlich haben wir zwei Ideen gehört, die ich eher unter dem Begriff verständlich einsortieren würde. Nämlich etwas wird schon so präsentiert und aufbereitet, dass es von möglichst vielen oder idealerweise jedem verstanden werden kann. Dafür kann man die Welt so ein bisschen ummodellieren, ne? Oder sich mal überlegen, ob man Dinge vereinfacht darstellt, ob man eine Erklärung an die Zielgruppe anpasst. Ob man ein Modell baut, das irgendwie das, was man eigentlich vermitteln möchte, das verstanden werden soll, irgendwie ein bisschen einfacher oder verdaulicher macht irgendwie. Ne? Im Allgemeinen, dass man das Konzept, was man vermitteln möchte, irgendwie an die Zielgruppe anpasst. Das ist natürlich didaktisch eine wichtige Methode, die auch ja, natürlich dazugehört, etwas auch verstehbar zu machen. Was aber Verstehbarkeit vor allem umfassen soll, ist, dass man erstmal ermöglicht, etwas zu verstehen. Also, dass mir nicht irgendwer im Weg dabei steht, dass ich es untersuchen kann oder dass ich es auseinandernehmen und angucken kann. Dass da niemand steht und sagt, das darfst du nicht oder das kannst du noch nicht, da bist du noch zu klein für, da hast du noch nicht die Fähigkeiten für. Ja, dass mir da erstmal nichts Externes im Weg steht, dass ich grundsätzlich die Möglichkeit habe, etwas anzufassen und zu hinterfragen und reinzugucken. Und dass das auch wirklich jedem ermöglicht wird. Ja? Ganz viele Standards und Spezifikationen, so vom ISO und so, ne, die sind irgendwie hinter Paywalls und so weiter, kann theoretisch jeder verstehen, aber ist halt mit Hürden verbunden. Was soll das? Finde ich nicht verstehbar. Ne? Ist irgendeine Hürde davor, die muss nicht sein, jetzt so als blödes Beispiel mal. Um aktiv zu werden, sodass man es selber nachbauen kann. Das heißt, der Goldstandard, wie weit ich mit dieser Transparenz und mit der Verstehbarkeit gehe, ist, wenn ich wirklich mir genug Zeit nehme und genug Fähigkeiten erwerbe, dann steht mir auch nichts dabei im Weg, etwas selber nachzubauen. Wir fangen mit den Kids bei uns oben in den FrogLabs Workshops mit so einem kleinen Pixel-Display mit 64 Pixeln an sagen dazu, naja, wenn du jetzt fleißig dabei bleibst, dann kannst du vielleicht irgendwann dein eigenes Smartphone löten. Ne? Das ist natürlich nicht so, ne? Also zumindest nicht als so, wie man sich das vorstellt, also mein komisches Pixel hier, ist von Google, ne? Aber macht nichts, das baut so schnell keiner alleine nach, ne? Das ist natürlich klar. Aber grundsätzlich steht mir der Weg dahin offen, wenn ich die Mittel dafür irgendwie aufsammel und habe und mich vielleicht mit anderen zusammentue. Das ist das, worum es bei Verstehbarkeit gehen soll. Ja, warum und wozu eigentlich? Ich habe die Beobachtung gemacht und ich glaube, dass ich damit nicht alleine bin, dass in unserer Gesellschaft immer weniger gefragt wird und immer weniger hinterfragt wird. Es werden einfach Sachen hingenommen, die sind da, sie existieren, sie sind vom Himmel gefallen, sie sind so, wie sie sind, da können wir nichts machen, ist halt so. Ja. Da bin ich der Ansicht, dass das immer mehr wird oder dass die falschen Leute oder LLMs gefragt werden. Zum Beispiel der Hersteller von irgendwas. Das ist meine beste Quelle, ne? Wenn ich wissen will, wie etwas wirklich funktioniert, wenn ich wirklich eine objektive Betrachtung haben möchte, dann frage ich natürlich den Hersteller von meinem Google Pixel, ne? Der wird mir schon alles erklären, wie es funktioniert. Ja. Oder ich frage Gemini. Ja? Natürlich jetzt bitte hier mit einer Prise Salz verdauen. Wer mich schon mal irgendwie ein bisschen kennt, der weiß, dass ich einen kleinen Hang zur Polemik habe, aber ich versuche, das immer noch hier zu untermauern. Oder es wird zu wenig nachgedacht. Kennt man vielleicht der ein oder andere. Viele leben natürlich auch nach der Devise, lieber fünfmal nachgefragt als einmal nachgedacht. Oder andersrum. Es ist irgendwie so eine Mischung aus allem. Ne? Zu wenig Fragen, falsch Fragen oder nicht mitdenken beim Fragen. So, und das ist mal so meine polemische These, was in unserer Gesellschaft eigentlich los ist. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr großflächiges Thema. Das hat einige Konsequenzen. Das hat Konsequenzen bis hin in die Weltpolitik, dass Sachen einfach hingenommen werden oder man halt einfach Sachen nicht hinterfragt. Ja, woran liegt das? Wenn wir uns mal wieder auf Technik und Digitales fokussieren, dann liegt das vor allem daran, finde ich, ist ein sehr schönes Zitat aus den Clarkschen Gesetzen. Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Und das ist ja auch irgendwie so, ne? Also hätte uns, ich bin ja mittlerweile irgendwie alt, glaube ich, ne? Ist gleich Social Event, gucken wir mal, wer kein Essen kriegt, ne? Gut, wäre irgendwie alt mittlerweile und wenn mir vor 20 Jahren jemand gesagt hätte, dass es mal so richtige Chatbots gibt, weiß ich nicht, ob ich das geglaubt hätte, also das wäre Science Fiction irgendwie, ne? Und jetzt ist diese Technologie da und sie ist natürlich meistens so gebaut, dass man eben nicht reingucken kann und nicht so richtig gucken kann, woher hat das denn jetzt seine Informationen, ne? Und was wir natürlich vor allem beobachten, ist, der große Teil in der Breite, in der Gesellschaft, sitzt davor und denkt, boah, endlich jemand, der mir immer sofort die richtige Antwort liefern kann auf alles. Was ist das denn? Das ist ja höchste Magie. Das, ne? So, ich meine, so ist es, oder? Ja. Das ist Clarks drittes Gesetz. Es ist von Magie nicht zu unterscheiden. Und Menschen neigen meistens dazu, an Feen und Sagen und Magie zu glauben. Egal in welcher Form. Das ist einfach attraktiv. Das sind Sachen, die sind da. Wir können sie nicht so richtig erklären, aber irgendwie sind sie gut. Und das wissen die da oben natürlich, ne? Wo wir bei Feenwesen und magischen Echsenmenschen sind. Das wissen die natürlich, ne? Die Tech-Konzerne, von denen wir die Magie bekommen, die wissen, dass wir erstens ihre Technik nicht von Magie unterscheiden können. Und zweitens ganz dankbar sind, dass wir was haben, was ja aussieht wie Magie, wo wir direkt sagen können, das verstehe ich eh nicht, aber es ist da. So. Und dann ist das auch gar nicht mehr so wichtig, dass sie gar nicht wollen, dass wir reingucken, weil die Motivation ist bei den meisten Menschen einfach nicht da. Oder die Frustrationstoleranz ist nicht groß genug, es zu versuchen. Je nachdem. Und in der Politik, bei den Menschen, die unsere Gesellschaft maßgeblich mitgestalten, ist das auch so. Das sind technologieoffene Lösungen. Und da sollen wir daran glauben, dass die gut sind, unsere Probleme lösen werden. Wir können es eh nicht verstehen. Die meisten Menschen wissen nicht, wie Klimawandel funktioniert. Das wird vielleicht immer mehr, aber so richtig durchschauen, wie das die Meteorologie kann, wie das die Physik kann, das können die meisten Menschen nicht. Und dann glaubt man das, was im Fernsehen erzählt wird. Naja, gut. Oder von Gemini erzählt wird. Ja? Das glaubt man dann. Und das ist jetzt natürlich auch eine schöne Verschwörungstheorie, ich glaube, das wissen die auch, dass man das glaubt. Ja, also das ist hier die Geschichte, warum ich das Thema Verstehbarkeit auch gesamtgesellschaftlich wichtig finde. Die Wahrheit, die wird irgendwie gut verbuddelt. Ich meine, wir haben ja zum Beispiel Gesetze, die dafür sorgen, dass ein Konzern, der mir meinen magischen Feenstaub verkauft oder schenkt, wir haben ja Mechanismen, wodurch so ein Anbieter die Wahrheit irgendwie sagen muss, ne? Mehr oder weniger in irgendeiner Form. Da gibt es Nutzungsbedingungen, da gibt es Datenschutzbedingungen, da gibt es hier und da. Da gibt es einen netten Effekt. Viele Anbieter von magischem Feenstaub oder anderen netten Dingen, die sagen die ganze Wahrheit. Wahrscheinlich. Ne? Die sagen die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist dann aber 96 DIN A4 Seiten lang. Das ist mein Lieblingsbeispiel. Ne? TechKids, wir sind hier irgendwie mit Kindern unterwegs und da gibt es so ein tolles Spiel. Das ist, oder weiß nicht, ob das immer noch so ist. Letztes Jahr war es irgendwie so der größte Hype. Roblox, kann man sehr viel bei lernen, kann man sehr aktiv auch gestalten in dem Spiel. Die Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen davon zusammengenommen sind, wie gesagt, 96 DIN A4 Seiten lang. Und da können wir jetzt mal so grob abschätzen, wie viele Kinder oder Eltern auf der Welt die gelesen haben. Aber die Wahrheit steht da natürlich irgendwo drin. Was tatsächlich passiert, wenn ich dieses Roblox benutze und was mit meinen Daten passiert und was da technisch passiert und was da an Trackern und weiß ich nicht, was drin steht. Natürlich steht das in diesen 96 Seiten drin. Das ist fast ein durchschnittliches Jugendbuch. Ne? Ich weiß nicht, Keno, wie lange hast du gebraucht, um Woodwalkers Teil 1 zu lesen? Halbes Jahr, okay. Ne? Also dann können wir das jetzt auch nochmal mit den Nutzungsbedingungen von Roblox üben, okay? Gut, danke. Und ab da wird es oft nicht besser. So, und das ist das, was ich hier mal ganz pessimistisch als den Teufelskreis der Normalität bezeichnen möchte. Das kennt ihr alle, oder? Das ist ein Beispiel, ne? Also alles, was ich hier darstelle, ist nicht das gesamte Bild, ist immer ein kleines Beispiel. Ein Beispiel ist, wenn ich in eine Schule gehe und sage, ey Leute, macht doch mal ein bisschen mehr freie Software oder verstehbare Software oder irgendwie sowas. Kauft doch mal weniger Microsoft. Ne? Dann sagen die mir, ja schon, haben wir auch alles schon mal gehört, dass das nicht alles so toll ist mit Microsoft, aber die Arbeitgeber erwarten das, ne? Und da können wir nichts machen. Ja, also das wird gefordert in der Wirtschaft, das ist eine Kernkompetenz, das ist fast schon eine Kulturfähigkeit, Microsoft Office bedienen zu können. Und natürlich, wenn ich jetzt in ein Unternehmen gehe und sage, wie ist das jetzt eigentlich? Warum steht eigentlich auf eurer Website, wir fordern Microsoft Office-Kenntnisse? Dann steht natürlich, ja, also wir wollen ja auch dem Querschnitt, der aus den Schulen kommt, wollen wir ja auch einen leichten Einstieg bieten und die können das ja, die haben ja in der Schule das gelernt, da können sie Microsoft Office und damit kommen die ja zu uns. Das ist ja eine Qualifikation, ja, vielmehr eine Kompetenz, die kann jeder einfach mitbringen, weil sie wird ja in den Schulen vermittelt. Okay, wo fangen wir jetzt an? Ne? Fangen wir bei den Unternehmen an und sagen, ja Leute, okay, wenn wir jetzt mal anfangen würden zu sagen, wir fordern LibreOffice-Kenntnisse oder generell Typesetting-Kenntnisse. Ja? LaTeX will ich jetzt nicht fordern, ganz so sadistisch muss ja nicht sein. Ne? Aber dass man mal irgendwie anfängt, dieses Microsoft rauszukriegen. Ne? Aber die Schulen liefern das ja. Und wenn man bei den Schulen anfängt zu sagen, ja, aber das muss die Wirtschaft sich erstmal bewegen. Und so ist das an ganz vielen Stellen. Das ist, wie gesagt, nur ein Beispiel. Weil das machen doch eh alle. Und das ist in den Schulen auch tief drin. Ne? Als Hausaufgabe lest ihr bitte den Artikel sowieso mal in der Online-Ausgabe von irgendeiner Zeitung. Und dann sitze ich zu Hause davor, Lübecker Nachrichten weiter mit Werbung lesen. Und jetzt habe ich die Wahl, einwilligen und weiter oder Hausaufgaben nicht gemacht. Welche Chance habe ich? Also die Frage ist, wer steht hinter mir, wenn ich mich dafür entscheide, lieber die Hausaufgaben nicht zu machen, als jetzt da bei den 987 vertrauenswürdigen PartnerInnen meine Daten zu lassen. Da habe ich, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, nicht besonders viel Rückendeckung. Vielleicht an eins der Tech-Kids aus der Gemeinschaft, hier sitzen ja auch ein paar im Publikum. Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht irgendwie, dass ihr gedacht habt, naja, also irgendwie würde ich mich jetzt eigentlich gerne hier, naja, verweigern will ich nicht sagen, aber jetzt würde ich ja eigentlich gerne sagen, nö, mache ich nicht, will ich eigentlich nicht. Aber habt ihr darauf verzichtet, auf dieses Recht, das zu tun, oder? Ja, Lian?
Das war nicht in der Schule, aber im Verein, im Sportverein wollten wir mal so eine Mannschaftsbesprechung machen und die sollte dann per Discord laufen. Und dann habe ich das angesprochen und habe es dann am Ende doch hingekriegt, dass ich dran teilnehmen kann ohne Discord. Leider haben sie es trotzdem auf Discord gemacht.
Okay, aber immerhin, dir wurde eine Möglichkeit geboten. Ne? Hast du da irgendwie die Erfahrung gemacht, dass andere das doof fanden oder dich dafür irgendwie angegriffen oder blöd angeguckt haben, dass du da irgendwie dich querstellen wolltest? Oder?
Ja. Nicht ich, aber ein Freund von mir hat sich da mal, da wurde quasi von ihm gefordert, dass er einen Artikel lesen soll. Aber der Artikel steckte hinter einer Paywall und hat er gemeint, das kann er nicht machen und dann hat er einen Eintrag für keine Hausaufgaben bekommen.
Also genau dieses Beispiel.
Ja.
Okay. Mhm. Gut. Ja, ne, also das, was ist hier das Problem? Die Normalität ist einfach nicht da. Ne? Die, die hier verstehend drangehen und auch kritisch drangehen und sagen, nee, also ich will da jetzt nicht einwilligen. Da steht einwilligen. Das hat mit Wollen zu tun, ich will nicht. Die werden blöd angeguckt, das sind Querköpfe. Ja? Oder auch, ja, im Prinzip auch das, was Lian gerade, nee, ist was anderes. Ja, okay, ich kenne meine Folien noch nicht so gut. Habe ich auch persönlich gesehen, Veranstaltungen werden organisiert und jetzt gibt es das nette Angebot, wenn du irgendwie finanzielle Unterstützung brauchst, aus welchen Gründen auch immer, oder wenn du Unterstützung brauchst, weil du eine Behinderung hast, egal in welcher Form, dann schreib doch mal die Details über deine Behinderung hier in dieses Google-Formular. Okay. Viele Menschen, die sowieso schon ein Problem haben, das es zu lösen gilt, haben nicht noch die Möglichkeiten oder die Kraft dazu, auch noch dieses Problem zu lösen. Dann ignoriert man es vielleicht lieber. Und noch ein ganz persönliches von mir, Aufstellungsversammlung damals zur Europawahl während der Hochzeit der Corona-Pandemie. Ich wollte gerne teilnehmen, war in Bonn und das Ganze sollte online stattfinden und ich hatte mal darum gebeten, dass ich doch jetzt bitte nicht da irgendwie anklicken muss. Ich finde die Nutzungsbedingungen von Zoom ganz super und ich habe auch eine Antwort bekommen, stand sogar lieber Nick drüber, die fanden mich sogar lieb da. Ja. Aber ich war leider ein trauriges Einzelschicksal. Und da passiert nichts. Ne? Also da kann man einfach nichts gegen machen, als Alleinstehender. Funktioniert einfach nicht, gibt es keinen Weg. Ja? Kann ich jetzt schlucken, dass ich da mitmachen muss, oder ich kann auf meine demokratische Beteiligung verzichten. So, also darum geht es. Normalität zu schaffen. Also, wie schaffen wir es, dass diese Sichtweise, dass man Dinge hinterfragen, verstehen kann, reinschauen kann, bewusste Entscheidungen treffen kann und vielleicht auch mal Entscheidungen treffen kann, die nicht dem Mainstream entsprechen, dass wir die zu einer Anerkennung in der Gesellschaft bringen. Das ist eine hammerharte Aufgabe und die Idee unserer Leitsätze für Verstehbarkeit ist nur ein ganz kleiner Teil davon. Das ist kein Allheilmittel. Das ist ein ganz, ganz kleiner Baustein, den man aber in Communities wie Hackspaces und so weiter schon mal zur Normalität bringen kann. So, ja, und als Beispiel, wie wir das bei Tech jetzt machen und gleich auch mit den 12 Leitsätzen, die wir als ersten Aufschlag erstmal entworfen haben, genau, steigen wir ein mit Keno und Mats, die nochmal kurz erzählen, was wir bei Tech jetzt eigentlich machen, dass ihr da so ein bisschen eine Vorstellung habt, bevor wir dann auf die 12 Leitsätze endlich eingehen.
Ja, genau. Das ist Hacken Sun und die größte Sommerfreizeit von Tech-Kids. Genau, da wie der Name schon sagt, Hacken Sun gibt es halt um Hacken, also Basteln, Programmieren mit Computern und sowas. Aber in der Sonne, genau. Aber auch nicht nur Hacken, sondern auch halt Volleyball spielen oder Hüftburg. Ja, genau.
Was hat das mit Verstehbarkeit zu tun, Volleyball spielen und Hüpfburg und so?
Bei Verstehbarkeit geht es halt auch darum, also Dinge kritisch zu...
Also. Okay. bin ich jetzt gerade noch nicht so ganz auf der Höhe, was wie das Volleyballspielen dabei hilft. Ja, was hat Mats noch für uns?
Ja, hier sieht man generell Gemeinschaftsarbeit, zum Beispiel unsere Camp Days. Aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel oben links sieht man, wie wir klettern waren, ein paar von uns, wo man einfach vielleicht mit neuen Leuten ins Gespräch kommen kann oder sich generell einfach vernetzen kann und neue Dinge verstehen kann. Oder wie wir unten links zum Beispiel haben, die den Tux-Keks da. Den haben wir selbst gemacht mit einem Programm, das man auch selber verstehen kann. Haben wir designt, nämlich kleine Förmchen, die man dann 3D drucken kann. Oder auch generell, wie wir Sessions machen, wo wir uns halt mit unseren Themen beschäftigen, die dann aufbezogen auf Verstehbarkeit sich, die meistens dann auch auf Verstehbarkeit, bezogen sind. Ich kann nicht mehr reden.
Also vor allen Dingen geht es hier auch darum, dass eben nicht nur technisches Fachwissen oder technische Inhalte vermittelt werden, sondern auch das drumherum entsprechend so als Rahmen gestaltet wird, dass Verstehbarkeit gefördert wird. Und da dazu Dinge zu hinterfragen und zu verstehen in einer äußerst komplexen Welt, die man also nicht mal eben so verständlich machen kann, aber hoffentlich so verstehbar wie möglich, das umfasst eben, dass man sich auch mit anderen austauscht. Die Möglichkeit, unsere hochkomplexe Technikwelt, die wir mittlerweile haben, oder noch viel weniger unsere gesamte Gesellschaft und Weltpolitik, und habe ich jetzt eben als Beispiel genannt, das alles wirklich zu hinterfragen und zu verstehen, das schafft eine Person alleine nicht. Eine Person alleine hat nur die Möglichkeit, irgendwann wieder Richtung magisches Feenwesen abzudriften, und zu sagen, so, aber bis ab hier, also hier komme ich jetzt nicht weiter, das nehme ich jetzt so hin, dass das so ist. Ne? Eine einzelne Person kann das nicht überblicken, das geht heute nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das mal ging, aber naja, früher war so die persönliche Welt, in die man so reinguckt hat, noch ein bisschen kleiner. Heute haben wir die ganze globale Welt um uns drum herum, da spielt Technik natürlich eine sehr, sehr tragende Rolle. Wir kriegen halt einfach alles ab, ne, an Informationen, auch durch soziale Netzwerke, durch Internet und so weiter. Wir kriegen halt alles quasi in Echtzeit ab, und das zu verdauen, das schafft eine Person alleine einfach schlicht nicht. Deswegen hier geht es eben bei der Charta der Verstehbarkeit gleich auch nicht nur um, wie gesagt, didaktische und fachliche, technische Aspekte, sondern eben auch um das Drumherum. Bei TechKids haben wir, um das zu fördern, 4 Leitungsbereiche identifiziert, die alle auch in dieses Thema Verstehbarkeit einzahlen sollen. Was dazugehört, werden die beiden hier, Ken und Mats, gleich bei den entsprechenden vorgeschlagenen Leitsätzen noch ein bisschen erzählen. Eins möchte ich vorher mal eben noch rausgreifen als pädagogischer Leiter, das ist das Thema Pädagogik des Kennenlernens, weiß ich auch nicht, fiel mir gerade so ein als Titel. Könnt ihr euch auch wegdenken, den Titel. Was, also so als Beispiel, als Inspiration, was noch so da drumherum sein kann, wo man erstmal denkt, was hat das jetzt damit zu tun, Sachen zu verstehen, was hat das mit Verstehbarkeit zu tun, ist so ein pädagogisches Thema. Wie entscheiden wir eigentlich oder wie treffen wir eine Entscheidung, was man einem Kind zumuten kann? Und ja, das ist einer meiner Lieblingsaufhänger, ist das Thema Aufsichtspflicht. Das ist so ein Ding, was viele Leute auch glauben, verstanden zu haben oder mal so gehört haben, Aufsichtspflicht. Es klingt erstmal so, ja, wenn da ein Kind ist und hier ist ein Erwachsener, dann muss ich gucken, was das Kind macht und aufpassen. So, danach klingt das erstmal. Da spielen eine ganze Menge Kram rein mit Haftung und so weiter und so fort. Also auch alles ein sehr schwieriges und komplexes Thema. Und wenn man mal genauer hinguckt, dann stellt man fest, eigentlich geht es darum, dass ich genau dann eine Aufsicht führen muss aktiv, wenn ich damit rechnen muss, dass das Kind nicht alleine klarkommt. So, woher weiß ich das? Eltern wissen das vielleicht oft bei ihren Kindern. In der Schule oder im Verein ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Dabei hilft es, sich gegenseitig kennenzulernen und sich eben nicht nur auf das Vermitteln von Wissen zu konzentrieren. Also hier geht es jetzt um Communities, die in längerfristigem Austausch stehen. Ne? Wenn ich mal eben so einen Workshop habe, wo Menschen, Kinder, Erwachsene, egal wer hinkommen, die nehmen einmal diesen Workshop 3 Stunden mit und dann sehe ich die nie wieder. Da spielt das ja keine so großartige Rolle. Ne? Aber wenn man längerfristig miteinander zu tun hat, dann hilft es, sich kennenzulernen und Entscheidungen auf der Basis zu treffen, was haben wir denn in der Vergangenheit für Erfahrungen gesammelt und die auch mal gemeinsam zu reflektieren. Und dann kann es eben durchaus sein, dass ich ein 9-jähriges Kind habe, dem ich problemlos zutrauen kann, durch halb NRW sich selber fortzubewegen, das einen entsprechend großen Bewegungsradius hat und mich auch darauf zu verlassen, dass da eine etwas schwierigere Bahnfahrt oder so auch mal funktioniert. Genau, die Namen wurden geändert. Wer Personen wiedererkennt, darf es für sich behalten. Genau. Oder bei Älteren geht es vielleicht noch nicht. Ne? Dann habe ich die Erfahrung gemacht, ja, irgendwie, da gibt es noch Dinge, die man lernen muss, Erfahrungen, die man sammeln muss. Es funktioniert eben vielleicht noch nicht, man braucht mehr Unterstützung, da muss ich Lösungen finden. Aber ganz klar, mit dem Alter hat es hier relativ wenig zu tun, die Entscheidung, die ich treffe. Ja, das ist was, hier geht es um Kennenlernen, das ist halt auch ein Teil der Verstehbarkeit und das hilft dabei, ja, Leute auch dazu zu bringen, dann zu hinterfragen, warum oder dann zu verstehen, warum darf ich denn alleine mit dem Zug durch halb NRW fahren? Oder warum darf ich das nicht? Und der 3 Jahre Jüngere darf das. Ne? Das kann ich dann auch erklären. Und hoffentlich hinterfragt es auch jemand, damit ich es erklären darf. Mhm. Fände ich gut. Okay, so. Wir haben in der Tech-Kids-Gemeinschaft einen Vorschlag erarbeitet. 12 Leitsätze, wie der Aufbau von Communities, in denen Verstehbarkeit gefördert wird, gelingen kann. Das ist ein Entwurf. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Wir suchen Organisationen, die mit uns auf der Basis dieses Vorschlags das Ganze noch mal ein bisschen weiter ausarbeiten, sodass dann mehrere Leute sagen können, jo, diese Leitsätze finden wir gut. Wir versuchen, Angebote, die wir machen oder unsere Communities mit auf der Basis dieser Leitsätze zur Förderung von Verstehbarkeit aufzubauen. Nicht alles davon ist für jede Art von Organisation anwendbar. Das werdet ihr gleich sehen. Sagen wir, stellen die erstmal kurz vor und Keno und Mats werden zu jedem der 4 Oberbereiche dazu einmal ein paar kleine Beispiele nennen, was wir da bei TechKids zum Beispiel für tun.
Ja, hier sieht man jetzt erstmal unsere pädagogischen Leitsätze, die wir uns überlegt haben. Da könnte man als Beispiel nehmen, dass wir bei TechKids nicht davon ausgehen, dass eine Person weniger kann, weil sie jünger ist, sondern dass zum Beispiel auch jetzt hier ein 35-Jähriger, ein 16-Jähriger und einfach ein 10-Jähriger, die sich dafür interessieren, einen Vortrag halten, anstatt dass sie jetzt 3 Erwachsene aus dem Verein stehen, die über alle Kinder hinwegreden. Genau, dann gebe ich weiter an Keno.
Ja, genau, kommen wir zu den didaktischen Leitsätzen. Genau, dabei geht es auch darum, dass wir halt darauf achten, dass jeder seinen eigenen Lernweg gehen kann. Das hat jetzt auch groß was mit Verstehbarkeit zu tun. Und bei uns, wenn Workshops gehalten werden, bringen immer erfahrenere Kinder aus der TechKids-Gemeinschaft den Teilnehmenden etwas bei und nicht ein Erwachsener bringt allen anderen Teilnehmenden etwas bei. Genau, wir haben sowohl zentral organisierte Treffen als auch Treffen online auf selbst gehosteten Plattformen dann. Ja, wir treffen uns also offline und online.
Ein Punkt hier, was das Thema Workshops angeht, ein interessanter Aspekt hier wäre auch noch, dass natürlich diejenigen, die so einen Workshop vorbereitet haben, natürlich eine gewisse Vorstellung haben, wie das ablaufen könnte. Es sind aber auch immer wieder Teilnehmende dabei, die eine andere Vorstellung haben oder was anderes machen müssen oder schneller oder langsamer sind. Da soll dann nach Möglichkeit drauf eingegangen werden. Und dazu gehört im Zweifel, dass jemand sich auch mal aus dem Workshop mehr oder weniger komplett ausklingt, um was Eigenes zu basteln. Bei so einem Sommercamp, Hack & Sun, habt ihr gerade auch kurz kennengelernt, da passiert das manchmal in recht großem Umfang. Da kann das auch schon mal sein, dass Jugendliche da sind, die an dem Workshop-Programm irgendwie so gar nicht teilnehmen, aber sich mit anderen zusammentun und was Eigenes basteln. Wenn ihr morgen mal Lust habt, kommt bei uns am Stand in der Mensa vorbei. Da haben wir so ein paar Beispiele, zum Beispiel Kalle Käse-Ecke. Das ist ein Plüschkäse mit LEDs dran. Der ist auch bei einer Sommerfreizeit entstanden durch Kinder, die ja offenbar mit den von uns angebotenen Themen nicht ganz ausgelastet waren. Okay.
Ja, dann geht es weiter mit den organisatorischen Leitsätzen. Die sieht man jetzt wieder hier. Und da haben wir auch als ersten Punkt einen Punkt, den wir auch selber umsetzen, zum Beispiel mit unseren Camp Days, wo wir auch jetzt angefangen haben, nicht nur zentral in Bonn uns zu treffen ab und zu, sondern auch zum Beispiel Anfang des Jahres waren wir in Worms im Nibelungenturm und haben da auch neue Leute eingeladen, die mal dazugucken wollen. Und natürlich aber auch, wie Keno eben gesagt hat, auf selbstgehosteten Plattformen online zu jeder Zeit kann man reden, Fragen stellen, alles Mögliche. Und natürlich auch, dass wir darauf achten wollen, dass alles nachhaltig läuft. Da sind wir dabei, das zu verbessern. Das merken wir selber, dass wir dann noch Dinge verbessern können. Zum Beispiel durch nachhaltiges Material oder auch nachhaltige Lieferanten, wo man einfach in die Lieferkette reingucken kann, zum Beispiel, ob da auch alles gut für die Mitarbeitenden abläuft oder sonstige Dinge.
Das ist ein schönes Beispiel, wo man sich vielleicht erstmal fragt, was hat das jetzt mit Verstehbarkeit zu tun? Wie wird irgendetwas in der Welt verstehbarer? Dadurch, dass ich vielleicht bei einem regionalen Händler und nicht bei Amazon kaufe. Natürlich ändert sich dadurch nicht direkt irgendwas, was das Verstehen von Zusammenhängen angeht, aber ich habe erstmal die Chance, mal bei Amazon in die Lieferkette und in die Prozesse reinzugucken. Das funktioniert vielleicht durch investigativen Journalismus, aber das funktioniert nicht mal eben so für eine einzelne Person. Also das sind auch so ganz im Allgemeinen gesamtgesellschaftlich Dinge, die sind einfach zu groß und zu komplex, als dass man überhaupt reingucken kann. Das heißt, wenn ich jetzt erstmal anfange, kleinere Lieferanten zu suchen, die anders arbeiten, dann habe ich erstmal die Chance, für den Fall, dass ich da reingucken möchte, das auch erstmal zu tun. Es geht hier um das Schaffen von Normalität. Mir ist völlig bewusst, dass es ganz, ganz viele Dinge gibt, wo überhaupt niemand reingucken will. Ich weiß, dass 99% der Menschen, der Kinder und Jugendlichen, die zu uns zur Sommerfreizeit kommen, sich wahrscheinlich überhaupt nicht dafür interessieren, wo das Material herkommt. Aber in dem Moment, wo sich einer dafür interessiert, da möchte ich, wenn es irgendwie geht, die Möglichkeit haben zu sagen, ja hier, so, da gucken wir mal, wie das ist. Das machen wir bei unserer Technik zum Beispiel. Wir haben einen sehr wichtigen Sponsor, kann ich an der Stelle ruhig mal erwähnen, ist die Firma Speedpartner aus Düsseldorf, die uns seit vielen, vielen Jahren hosten. Und da haben wir extra das so gestaltet mit ihnen zusammen auch, dass wir die Möglichkeit haben, dass wenn ein Kind herkommt und sagt, ich möchte mal sehen, wo meine E-Mails gespeichert sind, dann können Sie hingehen und Ihre E-Mails streicheln. So, das ist einfach, ginge vielleicht anders, vielleicht wäre es auch einfacher, bequemer, wenn man andere Lösungen fürs Hosting suchen würde, ganz davon zu schweigen. Ja, wie gesagt, Speedpartner uns netterweise sponsert, aber selbst wenn wir sagen würden, wir wollen irgendwie in die Amazon Cloud oder Google Cloud oder wenn es nur Hetzner VM, ist diese Möglichkeit, dass jemand mal sagen kann, ich möchte jetzt mal sehen, wie das eigentlich funktioniert und wo meine Daten gespeichert sind. Die Möglichkeit ist dann weg. Und zweimal haben wir das auch schon gemacht, dass Kinder ihre E-Mails mal sehen wollten.
Ja, hier jetzt nochmal die technischen Leitsätze. Bei Tech Kids setzen wir immer viel daran, dass wir halt auch Technik und Software nutzen, die verstehbar ist. Und ja, wir sorgen auch dafür, dass auf unseren Plattformen, die wir hosten, dass dann nicht jeder seinen wirklichen eigenen Namen benutzen muss, sondern jeder wählt sich seinen eigenen Nickname aus. Ja, genau. In der technischen Leitung geht es halt auch darum, dass Technik und Digitales leicht zu hinterfragen ist. So. Ja.
Das Gegenbeispiel zu dem zweiten Punkt wäre vielleicht noch ganz interessant. Wir haben durchaus auch Leute, die mit voller Absicht ihren Klarnamen irgendwo stehen haben. Denn informationelle Selbstbestimmung, das bedeutet nicht nur, dass man sich verstecken darf und Pseudonyme benutzen darf oder anonym unterwegs sein darf. Das bedeutet eben auch, und das fällt ganz oft in der Medienpädagogik unter den Tisch, dass ich auch die bewusste Entscheidung treffen darf, ich möchte öffentlich sichtbar sein und vielleicht auch mit meiner echten Identität verknüpft. Uns wurde früher in der Schule immer gesagt, poste nie irgendwas im Internet, deine späteren Arbeitgeber werden dich googeln. Damals waren Google noch die Guten. Stand zumindest draußen dran vor der Firma. Don't be evil haben sie irgendwann abgebaut. Ne? Aber damals stand das da noch und da waren das natürlich die Guten. Ja, der Arbeitgeber wird dich googeln. Und ich habe das ausprobiert. Mein erster Arbeitgeber hat mich gegoogelt und wollte mein Abiturzeugnis und so gar nicht mehr sehen. Ja, also kann ich ganz bewusst treffen, diese Entscheidung. Natürlich muss ich dafür Erfahrungen gesammelt haben und auch immer komplexer werdende Dinge hinterfragt und verstanden haben, um diese Entscheidung wirklich bewusst und gut treffen zu können. Ja, wie soll es jetzt weitergehen? Wir suchen Hackspaces, Makespaces, Schulen, wen auch immer, ganz egal. Die sagen, ja, also die Idee, die finden wir eigentlich ganz gut. Das muss noch nicht mal heißen, dass man alles von diesen Leitsätzen umsetzen will oder kann oder so. Das ist sehr, sehr schwierig. Wir basteln seit 10 Jahren daran und sind immer noch nicht fertig. Und das werden wir in den nächsten 10 Jahren auch nicht sein. Trotzdem geht es darum, hier einen Weg zu finden, wo diese Normalität, dass eben man einfach mal, dass man Dinge präsentiert, wenn man mit anderen arbeitet oder Dinge anbietet, dass sie so gestaltet sind, dass sie verstehbar sind und hinterfragt werden können. Einfach um zu zeigen, dass das eben nichts von irgendwelchen Querköppen ist, die sowas machen, die irgendwie Open Source einsetzen, die irgendwie 2 Euro mehr für ihre Elektronik ausgeben, statt bei Amazon zu kaufen und so weiter, dass das einfach etwas ist, das viele Leute tun und nichts, wo man irgendwie sie belächeln muss. Ihr werdet gleich sehen, wir haben so eine kleine Website gebaut, wo der ganze Kram draufsteht, so in Ansätzen. Diese Website, da habe ich das Maximum aus meinen Webdesign-Fähigkeiten rausgeholt. Vielleicht kann das jemand noch besser. Was die Leitsätze angeht, da ist uns bewusst, dass da einiges dabei ist, was schwer so erstmal anzunehmen ist, wo man nochmal überlegen müsste, passt das so, ist das was man wirklich fordern oder sich auf die Fahnen schreiben kann und so in der Form. Vielleicht gibt es auch noch bessere Ideen. Das ist alles etwas, was wir gerne mit anderen Organisationen zusammen mal überlegen wollen. Genau. Was soll die Welt davon haben, dass da Leute mitmachen? Also die Idee habe ich euch ja jetzt erzählt. Was uns mehr oder weniger vorschwebt, ist, dass es nachher eine Website gibt, auf der steht, dass es ein paar Organisationen gibt, die diese Leitsätze auch unterstützen und in irgendeiner Form mittragen, wo dann zum Beispiel auch Kontaktmöglichkeiten bestehen sollen und jeder mal die Möglichkeit hat, aus seiner Praxis zu präsentieren, wo man also mal hinschreiben kann, also diesen Leitsatz, da machen wir die und die Sachen, um darauf einzuzahlen und das entsprechend umzusetzen. Wenn andere auch mal die Idee kriegen, manche Sachen sind vielleicht gar nicht so schwierig oder jemand hat sie schon mal ausprobiert. Ja, das ist die Idee, wo wir gerne hin möchten. Und ja, vielleicht finden wir da die ein oder andere Organisation, die da Interesse hat, das entsprechend mit uns mal zu überlegen, mit offenem Ausgang. Auf der, wie gesagt, auf der wunderbar gestalteten Website verstehbarkeit.de. Da gibt es einen Button, da kann man ein kleines Skriptplattform ausfüllen, wenn man grundsätzlich sagt, ja, also die Idee ist vielleicht noch nicht perfekt ausgereift, aber das ist was, da würden wir uns mal ein bisschen mit beschäftigen und mal auf einer Mailingliste ein bisschen mit überlegen, was man da tun könnte und ob wir nicht daran interessiert sind, uns da auch als Mitzeichnende dieser Leitsätze für mehr Verstehbarkeit in der Gesellschaft mit zu präsentieren und zu überlegen, wie wir Teile davon oder das Ganze in unseren Gemeinschaften ein bisschen weiter und unterbringen können. Ja, und damit sind wir durch. Wer morgen noch ein bisschen mit uns quatschen möchte, vernetzen möchte, wir haben, wie gesagt, einen Stand hinten in der Mensa, erkennt man an dem großen Plüschleoparden, ganz hinten durch links irgendwie. Und beim Social Event sind wir auch noch. Wir würden uns freuen, wenn der ein oder andere Kontakt da zustande käme. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen und Diskussion. Gibt es was, das ihr lieber heute als morgen loswerden möchtet? Hier vorne sehe ich was. Weiter kann ich auch nicht gucken, aber dafür habe ich ja Kollegen.
Ich mache mir halt, also ich bin bei Open Cloud und auch Own Cloud und das ist alles schon lange her und das ist so ein kleines Komplexitätsmonster, was wir uns da herangezogen haben und ich bin total stolz, dass das dass der Code bei den bayerischen Schulen auch eingesetzt wird, das ist total super, aber ich habe immer noch irgendwie die Angst, dass es halt uns in der Open Source Welt so ein bisschen das Interesse und die Verstehbarkeit verloren geht, weil die Sachen so komplex werden, dass es echt schwierig geworden ist, jungen Menschen einen Einblick da rein zu gewähren. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mich total tot gefreut habe, früher in Open Source Software reingucken zu können und das einfach lesen zu können, was da passiert. Das wird immer komplexer und immer schwieriger und deswegen ich überlegen, welche Open Source Projekte denn jetzt vielleicht spannend sind, so zu verstehen für Kinder. Ich bin überlegen, wie wir Open Cloud in seiner Komplexität reduzieren können, um es verstehbarer zu machen, besser dokumentieren zu können und halt auszurichten an vielleicht solchen Leitlinien. Habt ihr da auch irgendwie mal nachgedacht, welche Open-Source-Projekte da euch interessieren? Das wäre vielleicht die Frage an euch.
Ich glaube, da hast du ein bestimmtes Beispiel zu, ne? Oder was man vielleicht auch schon ganz gut verstehen kann und hinterfragen kann, ne?
Ja, halt Open-Source-Plattformen oder
so ein konkretes Beispiel aus deinem Workshop klar. Vielleicht.
Achso, Luanti, ein freies Voxel-Spiel, das auf halt Blöcke basiert ist. Und ja, ich habe das auch, seit ich bei Tickets bin, jetzt für mich entdeckt und programmiere da gerne mal Mods oder guck auch mal, wie andere Programmierer das so programmieren. Ja, genau, das macht sehr viel Spaß und ist auch alles frei hinterfragbar und ja.
Also so ein Praxisbeispiel, ne, kann ich nur so als mehr oder weniger Beobachter bestätigen. Das funktioniert, dass, vielleicht nicht jeder Zehnjährige, aber ein Beispiel eines Zehnjährigen, man dadurch, dass man erstmal angefangen hat, eigene kleine Mods zu schreiben, dann auch mal sehr schnell in die Mods und Spiele, die andere für Luanti gebaut haben, reinguckt, sich da Sachen rauskopiert, neu zusammenbaut, da geht das sehr gut. Zu dem Komplexitätsthema von, ich sag jetzt mal, Enterprise Open Source Software, ne? Das finde ich ganz interessant, also da würde ich gerne noch kurz drauf eingehen. Software, die gerade auch im Enterprise-Umfeld eingesetzt wird, die wird immer komplexer. Dependency Hell kennen wir alle, ne? Und tatsächlich habe ich auch nicht so richtig die Antwort. Software, die ich mitentwickle oder für die ich mitverantwortlich bin, tendiert auch dazu, viel zu komplex zu werden. Das ist aber auch ein Grund dafür, dass wir hier eben auch das Foto von der Kletterhalle mit auf der Folie haben. Denn es gibt ja noch einen weiteren Weg, wie ich zumindest davon wegkomme, dem nächstbesten magischen Feenwesen. zu glauben, dass die Software auch sicher ist. Ne? Also wenn mich jetzt gar nicht so sehr interessiert, wie funktioniert die Software, sondern mich interessiert erstmal nur die Wahrheit, was tut sie mit meinen Daten, ist sie tatsächlich so sicher, wie das der Hersteller verspricht, dann muss ich vielleicht gar nicht selber den Code verstehen, sondern eben da kommt dann die Community ins Spiel, dass ich eben Kontakt zu Leuten habe, zu denen ich auf menschlicher Ebene Vertrauen aufbauen kann. Nicht eine schwarze Kiste sind, wo irgendwie Software vorne rauskommt, ne? Sondern wo ich wirklich Menschen habe, wo ich sagen kann, so, also wie ist das denn jetzt? Oder kannst du mir mal den Code zeigen? Ne? Oder wie funktioniert das und das denn in dieser Open Cloud? Ne? Dass man einfach Menschen fragen kann. Das kann ich hier tun. Ja? Hier sind Leute, die haben das Ding entwickelt, die kann ich ansprechen und die haben eine gewisse Credibility, zumindest mehr als die Marketing-Website eines Unternehmens. Ne? Also auch das ist ein Weg zur Verstehbarkeit, dass man Leute hat, die man vertrauensbasiert fragen kann als Ersatz für magische Feenwesen.
Eine Sache, die vielleicht zu diesem Thema mit Durchschauen und Verstehen und so weiter noch relevant ist. Es ist für mich ein bisschen so ein Zwiebelschalenprinzip. Man versteht nicht die ganze Software oder das ganze Tool von Anfang bis Ende auf einen Blick, sondern man bewegt sich immer auf einer Ebene und erforscht die Ebene drunter. Beim Mods-Programmieren, man probiert aus, man sieht, es funktioniert, aber man versteht nicht die 3D-Engine drunter, man versteht auch nicht die Hardware. Das Wichtige ist, dass man die Möglichkeit hat, sich Schritt für Schritt dort in die Ebenen zu begeben.
Genau, ja. Das ist ja auch passiert, ne? Also mit dem, also irgendwann hast du ja diesen Eisengolem in Regenbogenfarben angemalt, ne? Da bist du ja dann der 3D-Engine auch irgendwann schon mal so ein bisschen näher gekommen, ne? Das, ja, passiert dann.
Weitere Fragen? Ja, ich komme schon.
Das Thema Open Source kommt häufig auch in Kontakt mit anderen interessanten Fragen für diese Community. Ein Thema dabei ist auch digitale Privatsphäre. Da befinde ich mich momentan drin. Und für mich wäre mal interessant, was für unsere Community häufig ein großes Problem ist, ist nicht nur Verstehbarkeit bei jüngeren Menschen, bei jungen interessierten Menschen, sondern vielleicht auch bei alten, nicht interessierten Menschen. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht für Tech-Kids nicht so der Fokus, aber gibt es da denn auch schon irgendwie Gedankenanreize?
Ich glaube, das ist was, wo man ein bisschen intensiver drüber reden müsste, auch mit Leuten, die da mehr Erfahrung haben. Das wäre eine super Sache, die wir asynchron in nächster Zeit vielleicht diskutieren könnten. Lass einfach mal deine Kontaktdaten in dem Crypt-Platform da und dann, ich glaube, das ist ein interessantes Thema. Was so die Gesamtgesellschaft angeht, also ich finde ein ganz, ganz schwarzer Tag für Verstehbarkeit in der digitalen Welt und auch was Sicherheit und Privatsphäre angeht, war der Tag, an dem WhatsApp entschieden hat, dass Passwörter zu schwierig für Menschen sind. Also Passwörter sind nicht das Nonplusultra, ne? Das wissen wir mittlerweile, es gibt vielleicht andere Lösungen, aber die Idee, dass man einfach eine App hat, das sich auf magische Weise auf seinem Handy mit einem Server verbindet und was zum Henker, ich habe einen Account bei WhatsApp, das war ein sehr, sehr schwarzer Tag und ich glaube, jetzt mal so ins Blaue geschossen, dass man nach und nach an ganz kleinen Stellen auch bewusst wieder dahin muss, vertretbare Komplexität sichtbar zu machen oder sichtbar zu lassen, damit man sich nicht daran gewöhnt, dass alles magisch aus der Cloud fällt. Aber wie gesagt, das traue ich mir jetzt nicht zu, hier da mehr zu sagen.
Ich würde das gerade nutzen, eine Idee einfach mal in den Raum zu werfen, da eben gerade in vielen Open-Source-Projekten diese Komplexität steigt, aber wiederum, dass ja alles sehr textbasiert ist. Also wir sind es gewohnt, Code zu schreiben. Aber Code ist nicht immer das einfach Verständlichste für manche Personen, weil auch das muss man erst lernen. Das ist eine ganz bewusst ja eine Sprache. Und ich würde die Idee einfach mal in den Raum werfen, um genau diese Komplexität trotzdem sichtbar zu machen, ob es da nicht auch Möglichkeiten gibt, sich Gedanken zu machen, wie man es anders darstellen kann. Denn ich glaube, es kommt nicht von ungefähr, dass Überlegungen sind, in Schulkontexten Programmieren eher mit grafischen Oberflächen zu lernen. Mhm. Und ob es nicht genau so war, ist in der Richtung, also nicht in, wir lernen das jetzt mit Blöcken programmieren, so meine ich das nicht, sondern die Komplexität von Software auch anders darzustellen. Ob es um eher Diagramme geht oder andere Formen, um sich da Gedanken zu machen, was gehört alles dazu, was ich können muss oder was sollte ich mir aneignen, wie hängt es zusammen, in welchen Bereichen, um dann klarer verständlich zu machen mit der Zeit, okay, ich fange jetzt mit dem einen Bereich an, eigne mir das Wissen dazu an und wechsle dann irgendwann in den nächsten, weil die Bereiche habe ich verstanden, um da Step by Step die Leute dazu zu bekommen. Aber auch da ist vielleicht das nicht das Beste, aber so als Idee, andere Zugänge zum Code zu schaffen.
Ja, genau, also ich finde da so als kleines Beispiel, gucken, ob ich es noch hinkriege, solche kleinen Hilfsmittel hier, das ist was ich gerne auch dann auf einer Verstehbarkeits-Website als kleine Praxisbeispiele mit unterbringen würde. Jetzt als Beispiel für das, was du gefragt hast. Tony ist das Python-IDE, was wir auch bei Tekkits benutzen. Und da kann man einfach Code schreiben. Wir haben auch oft Templates und Beispiele für, wenn wir Spiele programmieren, wo die Teilnehmenden nur Kleinigkeiten austauschen müssen. Aber man kommt damit bis auf die Ebene runter, dass man hier sich wirklich quasi animiert angucken kann, wie der Python-Interpreter arbeitet. Und ja, ich glaube, mehr Tools zu sammeln, die sowas ermöglichen zur Verstehbarkeit. Also das finde ich ein perfektes Beispiel, weil ich kann beliebig komplexen Code schreiben, der wird dadurch nicht einfacher, der Code, dass ich hier wirklich auf dieser Ebene durchskippen kann, wo ich sehe, was der Interpreter in welcher Reihenfolge macht. Aber er wird eindeutig verstehbar. Und genau solche Sachen würde ich auch entsprechend dann zu den passenden Punkten da als Praxistipps dann entsprechend sammeln. Und da gibt es bestimmt noch viel, viel mehr, wenn man mal Leute fragt, wie sie das machen.
Weitere Fragen aus dem Publikum? Anscheinend nicht. Dann bedanke ich mich nochmal bei den Leuten von Tekkits e.V. und wünsche uns allen einen schönen Abend und viel Spaß beim Social Event. Ja.